Ich habe mal vor vielen Jahren folgende Beobachtung gemacht oder Begebenheit mitgekriegt. Da haben ein paar kräftige Männer versucht, ein Auto anzuschieben, das nicht richtig angesprungen ist. Batterie leer, keine Ahnung. Hat man einer jungen Frau gesagt, setz dich mal ins Auto, hat man ihr alles erklärt, zweiter Gang rein, Kupplung drücken und wenn wir dann die Geschwindigkeit haben, lässt du die Kupplung fallen, Startschlüssel drehen und der Motor läuft. Und dann haben diese starken Männer angefangen, das Auto anzuschieben. Aber da hat man gesehen, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie kommen die nicht richtig vorwärts. Das Auto rollte zwar, aber nicht schnell genug, um dass dem Motor die Kraft gibt dafür. Hast du die Bremse vielleicht gedrückt? Nein, sagt sie, habe ich nicht. Hast du die Kupplung? Ja, Kupplung gedrückt, Gang ist drin. Nochmal, funktioniert nicht. Sagte dann einer der Männer, steig mal aus, ich will das mal machen. Und was glaubt ihr, was hat er gesehen? Die Handbremse. Die war noch nicht so richtig gelöst. Vielleicht die ersten Stufen, aber nicht komplett los. Wisst ihr, die Frage, die ich uns allen heute stellen möchte, ist, wie lebst du dein Christsein? Wie lebst du dein Christsein? Kann es sein, dass du einen starken Motor bekommen hast? Ein Geschenk Gottes. Einen Motor, der dich vorwärts bringen kann. Du aber eine gewisse Handbremse noch nicht ganz gelöst hast und deswegen dein Christsein für dich irgendwo ein Krampf ist. Man versucht vorwärts zu kommen, man versucht zu wachsen, man versucht hier und da so vieles zu tun. Ich will wachsen im Glauben. Aber es geht irgendwie nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Kann es auch sein, dass es auch in unserem geistlichen Leben als Kinder Gottes diese gewisse Handbremse gibt, die wir zu lösen haben, um dann richtig durchzustarten, und zwar ganz alleine, durch die Kraft, durch den Motor, den Gott uns gegeben hat, durch seinen Geist. Ich möchte heute aus unserem Predigttext, aus Römer Kapitel 8, ab Vers 12, genau diese Frage uns allen, eine Antwort auf diese Frage finden. Aus welcher Kraft versuchst du, deinen Glauben, in deinem Glaubensleben vorwärts zu kommen? Ich möchte uns aber kurz davor einmal in Erinnerung rufen, was wir vorher im Text behandelt haben, nur um das Kapitel 8 noch einmal vor Augen zu haben. Und Paulus, das Kapitel 8 beginnt ja mit einem sehr mutmachenden Vers. Da hieß es, und wir wissen das noch alle, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wow, was für eine Aussage. Keine Verdammnis mehr für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Was für ein mutmachender Vers. Jesus rettet vor der Verdammnis. Und dann hieß es weiter, denn durch Jesus leben wir nicht mehr nach dem Fleisch, sondern wir leben nach dem Geist. Und das ist eine zentrale Aussage des Kapitels 8. Das ist das, worum es Paulus ankommt, dass wir verstehen, dass das Leben in Jesus ein Leben im Geist ist und nicht mehr nach dem Fleisch. Es sind zwei gegensätzliche, nicht zwei unterschiedliche, sondern es sind zwei gegensätzliche Lebensweisen. Das Leben im Geist oder das Leben ist Fleisch. Und dann im Fleisch. Und Paulus erklärt dann, was das Problem des Fleisches ist. Das Fleisch ist schwach, sein Trachten ist vergänglich. Es bringt den geistlichen Tod mit sich. Es ist Feindschaft gegen Gott und so ein Mensch kann nicht vor Gott bestehen, ja? Denn das Fleisch ist ganz einfach darauf fixiert, so zu leben, wie ich es will und nicht so, wie Gott es mir sagen möchte. Im Gegensatz dazu ist im Geist, den Gott uns gegeben hat, Leben. Und dann schließt Paulus in den letzten Versen, die wir uns angeschaut haben, mit dem Vers, wenn jetzt der Geist Christi, der Jesus selbst aus den Toten auferweckt hat, in uns ist, ja, so macht er auch unsere sterblichen Leiber lebendig. Das ist eine Feststellung. Wenn der Geist Christi, er sagt, schaut mal, liebe Römer, wenn der Geist Christi, der Jesus selbst aus den Toten auferweckt hat, wenn der in euch ist, glaubt ihr nicht auch, dass er euer Leben, euren sterblichen Leib, daraus etwas Lebendiges machen kann? Ja? Es ist eine Frage, mit der wir das letzte Mal entlassen wurden aus dem Gottesdienst. Und mit dieser Frage und mit dieser Aussage, Gott macht unsere sterblichen Leiber wieder lebendig. Ja? Als ich darüber nachgedacht habe, nachträglich darüber nachgedacht habe, dachte ich nur, wow, ja, was für eine grundlegende Veränderung unseres Lebens hier auf der Erde, ja, in der Beziehung zu Gott. Was für eine Perspektive, was für eine Hoffnung zeigt Paulus uns hier eigentlich auf? Ist uns das bewusst? Trotz eines sterblichen, von Natur aus gegen Gott gerichteten, sündigen, fleischlichen, schwachen, ja, die Handbremse angezogenen Glaubenslebens, ja, gibt es eine Hoffnung und wir sind dadurch in der Lage, so zu leben, wie Gott es von uns haben möchte. So wie es Gott gefällt, gemäß seinem Willen. Er macht lebendig. Es geht nur darum, deine Handbremse zu lösen. Wie löse ich diese Handbremse? Ist es mir überhaupt bewusst, dass es da so eine Handbremse in meinem geistlichen Leben gibt? Wisst ihr, was mir an den Versen letztes Mal auch aufgefallen ist? Am Vers 9, da sagt Paulus, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Ja? Dieser Vers hat nicht nur eine wichtige Aussage, sondern er stellt auch eine Frage an uns. Wenn und wohnt, ist der Geist Gottes wirklich in dir? Lebst du durch ihn? Wohnt er in dir oder ist er nur hin und wieder zu Besuch da, wenn ich ihm mal die Tür öffne? Es geht darum, dass der Geist Gottes in uns Wohnung bezieht, dass er dauerhaft dort ist und nicht nur dann, wenn wir es zulassen, wenn es mir gerade passt. Natürlich, wenn mir so eine Frage gestellt wird, dann werde ich sagen, ja, natürlich ist der Geist Gottes in mir. Denn das kann man nicht so einfach überprüfen, oder? Woran merkt man, ob der Geist Gottes in mir wohnt oder nicht? Woran merkst du, woran machst du in deinem Leben wirklich fest, dass du vom Geist Gottes geleitet bist? Gibt es da gewisse Merkmale? Ich lese uns den Text jetzt aus Römer Kapitel 12, die Verse 12 bis Römer Kapitel 8, Verse 12 bis 17. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sie sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Und dann Paulus fordert auf, nachzudenken, ja? Und Paulus wartet hier scheinbar nicht ab, dass die Römer ihm eine Antwort geben, sondern er schlussfolgert aus dem, was er die ganzen Verse vorher erklärt hat und sagt, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Er spricht hier Brüder an, ja, das ist schon, natürlich sind die Schwestern mit gemeint, aber das soll uns zeigen, dass es hier nicht um ungläubige Menschen geht, die nach dem Fleisch leben. Hier geht es nicht um Menschen, die keine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die ein Problem haben, dass sie nach dem Fleisch leben. Nein, es geht um Kinder Gottes. Es geht um die Römer. Mit anderen Worten sagt Paulus, ihr Römer, ihr habt eine Entscheidung getroffen. Ihr glaubt an Jesus Christus, ihr habt euch zu ihm bekehrt, aber da gibt es ein Problem. Ihr lebt nicht für ihn, ihr lebt nicht nach dem Geist, ihr lebt nach eurem Fleisch. Ihr habt ein Problem, ihr lieben Römer. Ihr lebt in der Pflichterfüllung, das Fleisch zu befriedigen. Ihr behauptet zwar, Christus zu kennen, aber das, was ihr tut, spricht eine ganz andere Sprache. Der Geist wohnt nicht wirklich in euch. Ihr behandelt ihn wie einen Besucher. Einige Verse weiter nennt Paulus so eine Lebensweise die eines Geknechteten. Du kannst nicht anders, weil du dich wie ein Schuldner fühlst, weil du dich wie ein Schuldner verpflichtet fühlst, Dinge zu tun. Es ist eine Feststellung, ein Aufrüttel von Paulus an die Römer. Und nun seine Aufforderung. Ihr seid nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Und danach wird es interessant. Jetzt zeigt Paulus auf, wie das Leben im Geist eigentlich aussieht. Was ich zu tun habe, um die Handbremse zu lösen, um bei meinem Beispiel zu bleiben. Und es sind in den nächsten Versen Schritte, die Paulus uns aufzeigt, Aufforderungen an die Gemeinde und auch an uns heute. Merkmale, an denen wir erkennen können, ist der Geist Gottes wirklich in mir? Lebe ich durch ihn geleitet oder nicht? Ich möchte einige Punkte aus dem Text herausgreifen. Der erste ist, Leben im Geist bedeutet, die richtigen Entscheidungen zu treffen, was Sünde angeht. Der zweite ist, Leben im Geist bedeutet, sich täglich von ihm leiten zu lassen. Der dritte Punkt, Leben im Geist bedeutet zu wissen, wer ich bin. Und der letzte Punkt, Leben im Geist bedeutet, das Ziel, das ich habe, niemals aus den Augen zu verlieren. Du kannst diese Fragen oder diese Aussagen heute gerne für dich umformulieren und sie wie eine Aussage oder wie eine Frage klingen zu lassen. Wenn der Geist in mir wohnt, dann treffe ich, was Sünde angeht in meinem Leben, klare Entscheidungen. Und da heißt es im 13. Vers, wenn wir aber durch den Geist die Taten des Leibes töten, so werdet ihr leben. Es ist für Paulus erst einmal eine ganz einfache Formel. Willst du leben, dann muss etwas anderes in dir sterben. Wenn du es aber am Leben lässt, dann musst du sterben. Genauer gesagt, du führst bereits ein Leben, das geistlich gesehen tot ist. Wir müssen hier auch eines verstehen, wenn die Bibel von Leben und Tod spricht, dann meint sie auf der einen Seite das Leben, das wir eines Tages bei Gott haben werden. Also ewiges Leben eines Tages bei ihm im Himmelreich. Aber um dieses Leben zu erreichen, um zu diesem Leben zu kommen, um auf dem Weg zu diesem Leben zu bleiben, da geht es auch darum, auch hier auf der Erde schon Entscheidungen zu treffen, die gemäß diesem ewigen Leben getroffen sind, ja? Die dementsprechend aussehen, von ihm, von seinem Geist geleitete Entscheidungen. Wenn Paulus also sagt, so werdet ihr leben, dann ist es nicht nur der Ausblick auf das ewige Leben, das wir eines Tages in Zukunft haben werden, sondern er möchte, dass wir jetzt schon hier auf der Erde, in Espelkamp, in der Straße, in der du lebst, jetzt schon ein lebendiges Leben führen und kein totes geistliches Leben führen. Darum geht es Paulus. Nicht ein biologisch lebendiges Leben, sondern ein geistlich lebendiges Leben. Fangt jetzt an zu leben, sagt Paulus. Ihr habt jetzt schon die Möglichkeit zu leben. Ihr habt jetzt schon die Kraft in euch, die euch wahres Leben jetzt schon geben möchte. Und die wird euch auch ans Ziel führen, bis zum ewigen Leben. Das Leben im Geist ist also kein Leben in Passivität. Wir müssen hier reagieren. Wir müssen etwas tun. Paulus spricht uns persönlich darauf an. Ja? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Paulus hat es hier ganz einfach ausgedrückt, diese Entscheidung. Tötet die Werke des Leibes. Ja? Aber ich finde, das ist gar nicht so einfach. Denn das, was mir Spaß macht, das, was ich gerne tue, das, was ich vielleicht schon seit Jahrzehnten tue, das möchte ich gar nicht so einfach lassen. Auch wenn es Werke des Fleisches, tote Werke des Fleisches sind, die nicht zum Leben führen. Es ist mir vielleicht sogar zur Gewohnheit geworden und ich möchte die gar nicht so leicht töten. Ich möchte von ihnen nicht so leicht loslassen. Deswegen das, was Paulus hier so einfach ausdrückt, das fällt mir, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so einfach oft im Alltag. Deswegen durch den Geist. Und das ist der Knackpunkt. Wenn du versuchst, aus eigener Kraft diese Werke loszulassen, diese Werke nicht zu tun, Sünde aus deinem, in deinem Leben alleine zu bekämpfen, dann wirst du auch eine Bauchlandung erleben. Aber durch den Geist, sagt er, tötet die Werke des Fleisches. Durch den Geist, er macht uns fähig, er befähigt uns, Sünde wirklich loszulassen, dass sie wirklich losgelassen ist. Auf der einen Seite, es geht also nicht darum, dass ich als Kind Gottes jetzt, wo ich mich bekehrt habe, die Hände in den Schoß lege und sage, Ewigkeit komme, alles ist geritzt. Nein, ich muss Entscheidungen treffen, ich muss aktiv handeln. Das Leben als Christ ist kein Leben in Passivität. Ich muss was tun, ich muss kämpfen gegen die Sünde auch in meinem Leben. Wenn du dich bekehrt hast, hast du noch lange nicht die höchste Stufe der Heiligkeit erreicht. Es geht weiter und hat etwas mit täglichen Entscheidungen zu tun. Etwas zu töten, gegen etwas Böses, gegen Sünde in meinem Leben anzugehen, ist eine aktive Handlung und bindet einen jeden ganz persönlich ein in den Kampf gegen die Sünde. Paulus ist uns selber ein Beispiel, wie er persönlich gegen Sünde in seinem Leben vorgeht. Er sagt in 1. Korinther 9, ich bezwinge meinen Leib und ich beherrsche ihn. Ich bezwinge und ich beherrsche ihn. Auch ein Paulus muss aktiv sein in seinem Leben. Auch er muss Entscheidungen treffen. Täglich Sünde wie in einem Ringkampf. Bezwingen ist ein Begriff aus dem Ringkampf. In sie dadurch zu bezwingen. Dazu muss man natürlich wissen, was meine Schwächen sind. Wo habe ich Probleme? Wo ist Sünde in meinem Leben eingeschlichen? Nur so kann ich sie auch gezielt bezwingen. Hier heißt es auch, wenn ihr die Taten des Fleisches getötet habt, sondern wenn ihr die Taten des Fleisches tötet. Es geht nicht um etwas, was ich mal getan habe, sondern es geht um ein tägliches Angehen gegen die Sünde in meinem Leben. Rechnen wir also damit, dass der Weg der Heiligung ein Leben lang dauern wird und du ein Leben lang Anfechtungen erleben wirst, wo du zur Sünde verleitet wirst. Deswegen tötet die Werke des Fleisches, geht täglich gegen sie an. Solange wir hier auf der Erde sind, werden wir versucht. Paulus ruft hier zu einer krassen Reaktion auf, die Werke des Fleisches zu töten. Es ist etwas Endgültiges, der Tod ist etwas Endgültiges. Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat seinen Jagdschein gemacht. Und wir haben uns in der Zeit so ein bisschen über den Jagdschein unterhalten und das, was man da so lernt, ja, während man diesen Schein macht. Wisst ihr, das Interessante ist, ja, was heißt das Interessante? Das Normale wahrscheinlich ist, dass sie auch lernen, wie man richtig ein Tier tötet. Wie man richtig ein Tier erlegt, nicht nur ein Tier verletzt. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal erlebt oder gesehen, vielleicht bei YouTube ein Video, wie wenn man ein Wildschwein nicht richtig trifft, sondern nur verletzt. Dieses Wildschwein ist danach noch lebendiger, als es vorher gewesen ist. Es wird mit der letzten Tropfen Blut, wird es versuchen, dich zu erwischen und dich zu töten. Du musst wissen, wie du so ein Wildschwein, welches Kaliber du benutzt und wo du es zu treffen hast, damit es wirklich tot ist. Weißt du was? Genau das Gleiche ist es mit der Sünde. Wir neigen als Kinder Gottes oft dazu, eine Sünde nur zu verletzen. Nur so ein bisschen Abstand davon zu lassen. Aber wir müssen wissen, dahinter steckt der Teufel und dann wird er wild. Dann fährt er erst richtig seine Hörner aus und dann wird er versuchen, dich erst recht zu packen, damit du noch tiefer in die Sünde fällst. Es ist etwas Endgültiges. Wenn Paulus von Töten spricht, dann ist es etwas Endgültiges. Ja? Nicht nur verletzen, sondern dauerhaft die Sünde zu töten in meinem Leben. Oft versuche ich erstmal in meinem Leben auf eigene Faust gegen gewisse Schwächen in meinem Leben anzukämpfen. Ich weiß, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Ich sage mir, okay, nächstes Mal tue ich es nicht. Und was stelle ich fest? Es ist wieder passiert. Ich habe nicht wirklich versucht, die Sünde zu töten. Ich habe versucht, sie nur für den Moment zu verletzen. Und meine Entschuldigung ist, wenn ich ganz ehrlich bin, was ist meine Entschuldigung dafür, wenn ich immer wieder in Sünde falle? Ich sage mir, ich lebe ja in einem schwachen menschlichen Körper. Und ich bin nun mal, der Mensch ist nun mal sündhaft. Ich bin nun mal schwach und im Glauben und der Herr wird mir schon vergeben. Dafür ist Jesus ja am Kreuz gestorben. Und natürlich ist das so. Aber ich frage mich, ist das der Grund, Sünde in meinem Leben zu dulden? Sie wie eine Pflichterfüllung meines Lebens zu akzeptieren? Ist das ein Grund, nicht mir mal die Frage zu stellen, warum geschieht mir immer wieder Sünde in meinem Leben und wie kann ich ganz praktisch dem entgegengehen? Paulus möchte nichts anderes, als dass wir uns bewusst werden, dass es nicht normal ist, auf der einen Seite zu behaupten, den Geist Gottes zu haben, andererseits aber Sünde im Leben zu dulden. Ich behaupte Folgendes und ich möchte euch alle dazu ganz direkt zum Nachdenken motivieren. Wenn du heute der Meinung bist und es vielleicht sogar schon mal gesagt hast, wie ich, dass du zu schwach bist, ja oft gar nicht anders kannst, als zu sündigen. Nein, es geschieht ja bestimmt nicht extra. Es passiert einfach, weil man ja immer noch im schwachen Leib ist. Wer von uns Schwachheit als Entschuldigung braucht für sündiges Verhalten, der hat den Kampf gegen die Sünde aufgegeben. Und er untergräbt die Autorität und die Kraft des Geistes in unserem Leben. So ein Mensch möchte vielleicht gar nicht so gerne von der Sünde frei sein. Ja, wir sind schwach. Aber Vers 11, der Geist Christi hat ihn aus den Toten auferweckt. So eine Kraft hat er. Dieser Geist ist in mir und er ist in der Lage, über sämtliche Schwächen meines Lebens gegen diese Schwächen anzugehen. Die Entscheidung, deine und meine Entscheidung muss sein, darf er in unserem Leben wirken? Darf er darin wohnen? Ich bin überzeugt, darin liegt das eigentliche Problem. Es tut manchmal so gut, zu gut, wieder etwas zu tun, irgendwo zu sein oder auch nur etwas zu sehen, was ich nicht sehen sollte. Da wird die Kraft des Geistes kurz mal die Handbremse angezogen und ab heute regiert wieder mein Fleisch. Der Spaß hat wieder das Ruder übernommen. Paulus nennt an anderen Stellen die Werke, die aus diesem fleischlichen Wandel hervorgehen. Er sagt dazu zum Beispiel Zorn, Neid, Geiz, Eifersucht, schändliches Geschwätz, Unreinheit, böse Lust und noch vieles mehr. Damit erwähne ich nur einige wenige. Es ist nicht einfach, gegen diese Werke des Fleisches anzugehen. Aber er sagt hier, entscheidet euch dafür. Erkennt euer Problem und entscheidet euch gegen diese sündigen Werke. Und wenn du deine Zunge nicht im Zaum halten kannst, dann geh ganz praktisch Schritte dagegen an. Bewusst halte dich zurück. Wenn der Neid oder wenn der Geiz einem zu schaffen macht, dann unternimm gezielte Schritte dagegen, vom Geist geleitete Schritte. Triff die Sünde tödlich, akzeptier nichts. Triff die Sünde da, wo sie wirklich erlegt ist. Lass dich vom Geist leiten. An anderer Stelle sagt Paulus, lasst euch in eurem Wesen verändert. Lasst euch verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene ist. Das ist nur möglich durch den Geist. Nur dann sind wir in der Lage, nicht mehr die Taten des Fleisches zu tun, wie es mir meine Natur manchmal vordiktiert. Lasst uns aufhören als Kinder Gottes, lasst uns aufhören, nach Entschuldigungen für meine falschen Werke zu suchen. für Schwächen oder mich auf Schwäche berufen, mit Schwäche beruhigen, sondern lasst uns durch die Kraft des Geistes vorwärts gehen. Und mit diesem Gedanken sind wir automatisch im nächsten Punkt, wie wir die Handbremse lösen können in unserem geistlichen Leben. Leben im Geist bedeutet, sich von ihm leiten zu lassen. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sie sind Söhne Gottes. Wenn der Geist Gottes in dir und mir wohnt, dann treffen wir nicht nur bewusste Entscheidungen gegen die Sünde, sondern es geht weiter. Der Geist Gottes leitet dich und mich in unserem Leben. Wisst ihr, ich sehe in diesen beiden Versen, ja, in diesen beiden Aufforderungen, sehe ich eine Steigerung. Von die Taten des Leibes durch den Geist zu töten, zum sich von ihm komplett im Leben leiten zu lassen. Das eine ist eine punktuelle, eine gezielte Entscheidung, die ich treffe gegen die Sünde oder wo ich in eine bestimmte Versuchung vielleicht gekommen bin, die ich durch irgendeine Situation gerate. Aber die Kraft seiner Leitung ist nicht etwas Punktuelles, sondern es spricht mein ganzes Leben an. Es ist eine fortwährende Lebenseinstellung. Sie umfasst mein gesamtes Leben. Auch hier streitet mein Fleisch meine natürlichen Vorlieben gegen den Geist Gottes. Das, was ich vielleicht als Mensch für logisch, gut und richtig sehe, gegen das, was Gottes Geist mir sagt, gegen das, was in Gottes Wort steht. Wisst ihr, ich denke, es ist manchmal können wir uns der Sünde nicht, können wir Sünde in unserem Leben nicht leugnen. Ja? Sünde passiert und Sünde ist offensichtlich zu erkennen. Aber die Leitung des Geistes, ja, da können wir uns verstellen, da können wir viel behaupten. Was meine Lebensziele angeht, da lasse ich mir nur ungern einreden, wenn ich ehrlich bin. Denn ich weiß doch am besten, was für mich gut ist, oder? Ich weiß zum Beispiel, was ich beruflich werden will. Ich weiß, wie viel Zeit ich für meinen Beruf investieren möchte. Ich weiß, wie mein zukünftiger Ehepartner vielleicht sein soll. Den suche ich mir aus. Ich weiß, wie ich am besten mit meinem Geld umzugehen habe oder mit meiner Freizeit. Ich lebe sogar die Nachfolge Christi so, wie es mir am besten passt, wie ich es halt verstehe. Denn niemand kennt doch meinen Alltag besser als ich, oder? Aber wie ist es? Wagen wir es, das zu hinterfragen, ob so, wie ich lebe, wirklich der Wille Gottes ist? Ob es wirklich seine Kraft ist, die mich hier leitet? Ob es seine Kraft ist, aus der ich das Leben so lebe, wie ich es lebe? Ich finde die Aussage des Psalmisten zu dieser Frage sehr gut und sehr konsequent. Er geht da wirklich einen konsequenten Weg. Er sagt nicht von vornherein, dass er in all dem, was sein Leben angeht, Recht hat und den vollen Durchblick hat. Und er sagt nicht, Gott halte dich raus, sondern er sieht die Möglichkeit, sich in seiner Lebenseinstellung, sich auf seinem Lebensphilosophie geirrt zu haben. Ja? Und er sagt im Psalm 139, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Der Psalmist war ein gläubiger Mensch. Der Psalmist hatte gute Ziele im Leben. Er wollte gottgefällig leben. Und trotzdem sagt er, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigen Weg. Diese Bitte, die er hat, ist so erbarmungslos, ehrlich und sich selbst hinterfragend. Er hat ganz einfach erkannt, dass wir Menschen, was unser Leben angeht, Fehler machen können in vielen Entscheidungen. auch wenn wir es richtig und gut meinen. Und er überlässt es ganz einfach Gott, ein Urteil zu fällen über sein Leben. Wollen wir einmal ganz kurz praktisch darüber nachdenken. Lass uns einmal einige wenige Lebensbereiche, unsere Lebensbereiche hinterfragen. Nicht, weil ich meine, wir fehlen uns da alle, wir darin fehlen wir, sondern ganz einfach fragen, auch wenn ich es gut meine, auf diesem Weg, auf dem ich es gut meine, ist das wirklich der Weg, den Gott für mich vorgesehen hat? Will Gott, dass ich diesen Weg gehe? Will er, dass ich so lebe, wie ich es lebe? Oder kann es sein, dass ich da eigene Wünsche hineininterpretiert habe? Erforsche mich, Herr, und prüfe mein Herz, ob ich es wirklich ehrlich meine und ob ich auf ewigem Wege bin. Frage Gott zum Beispiel ganz einfach, wie gehe ich mit meiner Freizeit um? Was tue ich am liebsten? Natürlich, es macht vieles Spaß und Gott ist kein Gott, der uns jeden Spaß verderben will. Nein, aber worin liegt dieser Spaß? Und sind meine Spaßmotive wirklich allumfassend von Gottes Geist geleitet? Will Gott, dass ich jeden Tag, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, diesen, sag ich mal, Spaßfaktor immer wieder erlebe? Ist es von seinem Geist geleitet? Wie viel Zeit investiere ich in meinen Beruf und kommt da vielleicht nicht etwas anderes zu kurz? Ist es wirklich vom Geist geleitet, wenn ich Tag für Tag spätabends nach Hause komme, todmüde ins Bett falle und für nichts und niemand Zeit habe, nicht mal für die Kinder, geschweige denn für Gott? Ist so ein Alltag wirklich vom Geist Gottes geleitet? Frage dich mal ganz einfach. Wie sieht es mit meinem Portemonnaie aus? Wofür investiere ich es? Ist diese Investition wirklich eine, die für die Ewigkeit ist? Ist es eine geistgeleitete Investition? Hier sitzen einige junge Leute. Wie sieht es aus mit eurer Berufswahl? Bibelschule, ja oder nein? Partnerwahl, wer ist der richtige Lebenspartner für mich? All das. Sind oder werden solche Entscheidungen geistgeleitet sein oder nicht? Ich weiß, ich bin älter, ich habe gut reden, mich hat's gut erwischt, ja. Aber trotzdem, diese Frage an euch. Lebt ihr da ein geistgeleitetes Leben? Und genauso in meinem Glaubensleben, in meiner Nachfolge. Wie viel Zeit investiere ich für Gott? Ist der Dienst, den ich tue, wirklich der Dienst, wo er mich haben will? Und wenn ich gerade mal nicht so viel Zeit mit Gott verbringe, nicht so viel Zeit habe für den Dienst für Gott, entspricht meine Passivität wirklich der Leitung seines Geistes? Das, ihr Lieben, ist geistgeleitetes Leben. Und da können wir uns eines Tages nicht rausreden. Auch wenn wir schwach meinen zu sein, wir sind nicht schwach. Die Meinungen, die ich vertrete, ist es wirklich eine vom Geist geleitete Meinung oder ist es einfach die Meinung, mit der ich am einfachsten fahre? Weil diese Meinung allgemeingültig ist in unserer Welt, wo mir meine Kollegen vielleicht die wenigsten Probleme mitmachen. Was macht mein Leben aus? Ansehen, Geld, Freizeit oder ist etwas anderes, was dein Leben lebendig sein lässt? Ich weiß, wir haben für alles und auf alles eine Antwort. Und ihr könnt mir glauben, dass ich in sämtlichen Lebensbereichen, die ich jetzt erwähnt habe, auch meine Frage habe. Und ich musste mir diese Fragen alle auch beantworten. Und auch ich suche immer wieder Ausreden und Entschuldigungen. Und ich glaube, ich habe so ziemlich alle Entschuldigungen durch. Ich habe schon einen Dienst. Jetzt ist mal ein anderer dran. Ich bin nicht gut genug für mehr. Momentan habe ich kleine Kinder. Erst wenn es vielleicht finanziell ein bisschen besser geht. Ja, schon, aber mein Ehepartner denkt da ein bisschen anders. Ich habe momentan andere Verantwortung. Zuerst die Familie und so weiter und so fort. Lasst uns lernen, uns vom Geist Gottes leiten zu lassen. Wisst ihr, was das Besondere an diesem Vers ist? Gott selber hat mit dieser Aussage alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Gott selber hat durch diese Aussage eine Verantwortung für mich übernommen. Nicht ich bin es in erster Linie, der sich dazu entscheidet, sich von Gott leiten zu lassen, sondern erst einmal ist es Gott, der sich dazu verpflichtet hat, uns zu leiten. Gott hat mit so einer Aussage eine Verpflichtung für dich und mich übernommen. Ist es dir bewusst? Gott ist schon den ersten Schritt auf jeden von uns zugegangen. Sind wir jetzt bereit, eine Entscheidung zu treffen, so schwer es mir auch fällt, zu sagen, Herr, leite du mich. In sämtlichen Lebensbereichen möchte ich mich von dir leiten lassen. Leben im Geist, der nächste Punkt. Leben im Geist bedeutet zu wissen oder zu erkennen, wer ich wirklich bin. Ich lese uns noch einmal die Verse 14 bis 16. Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sie sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Aber, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sie sind Söhne Gottes. Der Geist, ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was fühlt ihr? Woran denkt ihr, wenn ihr so etwas hört, wenn ihr so etwas lest in der Bibel? Wir sind Kinder Gottes. Was bedeutet es uns, Gottes Kinder zu sein? Ist es nicht etwas Wunderbares zu wissen, dass wir Kinder dessen sind, der die Welt geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält? Wie sieht es ganz, was bedeutet das ganz praktisch für dich, für dein Glaubensleben? Wie ist eine Beziehung zwischen einem Kind und seinen Eltern? Wisst ihr, ich kann mich ziemlich gut an eine Begebenheit erinnern aus meiner Kindheit. Ich habe unter anderem auch sehr viel Dummheiten gemacht, muss ich nicht alles erzählen, aber ich kann mich da an eine bestimmte Situation erinnern. Und da sind wir als Jungs, haben wir auch ein bisschen was angestellt, ja. Manch ein Feuer gelegt und so, was man so macht als Kind, ja. Und wir sind einmal erwischt worden, ja. So dumm es nicht ist, aber wir sind erwischt worden. Und ich war wahrscheinlich der am langsamsten war. Meine Beine sind nicht ganz so lang wie die anderen. Und obwohl ich das Gefühl hatte, ich fliege, ja, aber der Mann, der mir nachgelaufen ist, der flog schneller. Und dann packte er mich von hinten und sagte so, jetzt geht es zur Polizei, Milizia. Und ich dachte, boah, alles, nur nicht Milizia, das ist das Schlimmste. Jetzt geht es wirklich zur Polizei, jetzt bin ich dran. Und wisst ihr, was das einzige Wort ist, das ich aussprechen konnte in dem Augenblick? Ich habe nur geschrien, Papa, so laut ich konnte, Papa. Ich will jetzt nicht so laut schreien, einige schlafen vielleicht schon. Ich rief nur, Papa! Und was passiert? Geht oben ein Fenster auf, mein Vater guckt raus. Lass ihn los, ich komme gleich runter. Es war für ihn total unpassend. Draußen lag Schnee und der total unpassend gekleidet lief heraus, hat mich aus dem Griff dieses Mannes gelöst, der Mann hat nachgelassen, ja, hat mit ihm diskutiert. Und dann ging es nach oben in mein Zimmer und dann haben wir nochmal diskutiert. Ich habe gelernt aus dieser Situation. Aber das, was ich dadurch sagen möchte, ist, das Erste, was mir einfiel, war Papa. Ich wusste ganz genau, so ungern ich meinen Vater aus dieser Sache raushalten, weil ich wusste, was mir blüht, wenn der mich erwischt. Noch ungerner wollte ich zur Polizei. Deswegen, Papa, die letzte Rettung. Wisst ihr, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein? Ein Kind Gottes zu sein bedeutet, zu wissen, wo ich geborgen bin. ein kleines Kind, jedes von dieser Kinder, stell sie auf die Straße und sie wissen ganz genau, wo sie langgehen müssen, wo ihr Zuhause ist. Ein Kind weiß, wo sein Zuhause ist. Als Kind bist du von den Eltern geliebt. Eigentlich ganz egal, was du getan hast. Mein Vater war furchtbar böse, aber seine Liebe hat nie aufgehört zu mir. Der hat mich danach immer wieder gedrückt, ja? Als Kind darfst du auch mal Fehler machen, ohne gleich die Befürchtung zu haben, dass diese Liebe vergeht, dass du ausgestoßen wirst. Du lebst als Kind nicht in einer ständigen Angst zu versagen. Als Kind musst du überhaupt keine Angst haben vor deinen Eltern, vor deinem Vater. Ich weiß, dass es kaputte Familien in unserer Gesellschaft gibt, wo es leider nicht so aussieht. Aber das ist nicht das Normale. Normal ist es so. Und die Bibel sagt, wenn ihr, die ihr doch sündig seid, in der Lage seid, euren Kindern Gutes zu tun, wie viel mehr möchte es der Vater, euer Vater im Himmel? Matthäus Kapitel 7. Wisst ihr, in vielen Religionen glauben Menschen in erster Linie an einen strafenden und nicht an einen liebenden Gott. Sie glauben an einen Gott, bei dem es nicht viel Hoffnung gibt auf Vergebung. Ihr Glaube ist verbunden mit einer tiefen Furcht vor ihrem Gott. Und ganz egal, was sie tun, sie sind sich nie sicher, dass ihr Gott sie eines Tages annehmen wird. Ich glaube, bei den Moslems ist das sogar so. Sie sind sich nie einer hundertprozentigen Vergebung sicher. Und Jesus sagt, ihr seid Kinder Gottes. Ihr dürft Gott Vater nennen. Wir dürfen Gott einen Vater nennen. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern einen Geist der Sohnschaft, in dem wir rufen, aber Vater. Wisst ihr, diese Liebe Gottes zu den Römern und zu uns, hat Paulus in seinem Wort uns dargelegt. Wir haben einen Gott, und das müssen wir uns bewusst werden, wir haben einen Gott, der seinen Sohn als ein Opfer für uns hingegeben hat auf Golgatha. Wir haben einen Gott, der uns seinen Geist gegeben hat, seine Kraft in uns gelegt hat, damit wir wachsen können im Glauben. Wir haben einen Gott, der uns sein Wort gegeben hat, um mit uns zu kommunizieren. Wir haben einen Gott, vor dem wir keine Furcht zu haben brauchen. Gott ist unser Vater. Ist es uns bewusst, dass wir alles, was in unserem Leben geschieht, auch wenn es unangenehme Situationen geschieht, sei es auch von mir selbst verschuldet oder es kommt halt, es passiert halt, dass Gott von diesen Situationen weiß? Sind wir uns immer wieder bewusst, dass hinter allem, was in unserem Leben steht, Gott weiß davon. Er hat es zugelassen und er ist als liebender Vater in der Lage, uns herauszuführen, aus einem Minus ein Plus zu machen. Ich brauche eigentlich nicht zu verzagen. Ich brauche nicht mehr zu tun, als zu rufen, Vater, Papa. Wie ist heute deine Beziehung? Überprüfe dich in deiner Beziehung zu Gott. Ist deine Beziehung zu Gott vielleicht voller Furcht? Dann sollte es dich zum Nachdenken bringen. Siehst du aber in Gott einen Vater, dann darfst du aufatmen. Du weißt, wo du hingehörst. Du hast ein Zuhause. Leben im Geist bedeutet, das Ziel im Auge zu halten. Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ist das nicht eine wunderbare Zusage, Erbe Christi zu sein, Miterbe Christi? Wenn ich das Wort Erbe höre, ja, dann denke ich erstmal an etwas Wertvolles, ja, an etwas Wertvolles, was ich bekomme. Am besten gleich ein Vermögen. Ein Erbe zu sein bedeutet im Grunde auch nicht, du hast dir unbedingt viel verdient, sondern ein Erbe ist man, weil man in diesen Stand entweder erhoben wurde oder weil man das Kind von irgendjemand ist. Es ist nichts, was du dir verdient hast, sondern du bist einfach ein Kind von jemandem. Deswegen bist du Erbe. Hier heißt es aber nicht nur einfach erben, sondern Miterben Christi. Und man überliest hier die Erklärung, wenn wir mit ihm leiden, so werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Als ich das erste Mal diesen, oder das zweite Mal diesen Text gelesen habe, habe ich das einfach überlesen. Aber das ist es, worauf es ankommt. Sind wir bereit, mit Christus auch zu leiden, dann werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Gott setzt uns, was unser Leben als Kinder Gottes ist, was seine Leitung durch den Geist angeht, niemals eine rosarote Brille auf. Selbst Jesus musste leiden. Er wurde in allem versucht, so wie wir, sagt die Bibel. Wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mit uns leiden könnte. Er hat alles mitgemacht. Er ist geschlagen worden. Er ist verraten worden von seinen Freunden. Er ist zu Unrecht verurteilt worden. Jesus hat in allem gelitten. Sind wir bereit, mit ihm zu leiden, um auch am Ende mit ihm verherrlicht zu werden? Leben im Geist, ich komme zum Schluss, Leben im Geist bedeutet, triff die richtigen Entscheidungen und töte die Sünde in deinem Leben. Leben im Geist bedeutet, lass dich von ihm leiten. Hinterfrage deine Lebensziele, deine Motive tagtäglich. Wie lebst du, vom Geist geleitet oder nicht? Leben im Geist bedeutet zu erkennen, wer du wirklich bist, wo du hingehörst, wer dein Vater ist. Und verliere nie das Ziel aus den Augen. Sei bereit, mit Christus zu leiden. So wirst du eines Tages mit ihm verherrlicht werden. Gott segne uns in der Nachfolge. Gott segne uns in der Nachfolge Christi. Löse deine Handbremse und dann geht's vorwärts. Amen.